Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich spreche über Galater 4, Vers 4 und 5. Da heißt es, als aber die Erfüllung der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, von einer Frau geboren, dem Gesetz unterworfen, damit er die dem Gesetz Unterworfenen loskaufte, auf dass wir die Annahme an Sohnes statt erlangten. Als aber die Erfüllung der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Ja, finde ich eine großartige Aussage. War gerade vor kurzem im Fernsehen so eine nette Umfrage auf der Straße. Warum feiern Sie Weihnachten? Ist natürlich immer die Frage, welche Leute da präsentiert werden. Vielleicht gab es ja auch noch andere. Ja, Weihnachten feiern wir. Ja, wir feiern das doch. Es war also unter denen, die da vorgestellt wurden, keiner, der irgendwo eine gute, plausible Antwort gab. Die Frage, was bedeutet für Sie Weihnachten? Wäre jetzt sicher sehr verschieden zu beantworten. Aber für manchen ist eben ein Familienfest, für manchen eine Tradition. Mancher feiert die Geburt Jesu. Es ist ganz verschieden. Wir feiern die Geburt des ewigen Gottessohnes. Und das ist ja eigentlich schon ein Widerspruch in sich selbst. Wir feiern die Geburt des ewigen Gottessohnes. Ja, es gibt viele schöne Bibelverse im Alten Testament, die darauf hinweisen. Einen, den die meisten kennen, ist in Micha 5, Vers 2, wo es heißt, und du Bethlehem, die du klein bist unter den Städten Judas, aus dir soll mir der hervorgehen, der in Israel Herr sei, dessen Ursprung in der Ewigkeit ist. Das heißt, da würde jemand geboren, den es schon ewig gab. Später hat Jesus mal mit seinen Gegnern gesprochen und sie ein bisschen provoziert, sagte da in Johannes 8, Vers 58, ihr Abraham war, bin ich. Ihr Abraham war, bin ich. Und der Abraham, der war ja schon mindestens 1500 Jahre vor Jesus unterwegs gewesen. Später am Abend vor seinem Tod, Johannes 17, gibt so ein Abschiedsgebet. Da sagt er in Vers 5, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt ward. Also sagt er ganz klar auch, er war vorher schon da und wurde dann Mensch. Schwierige Vorstellung, aber es ist einfach die Aussage der Bibel. Als der Josef entdeckte, dass seine Verlobte schwanger war, wollte er sie ja verlassen, aber ein Engel half ihm dann ein bisschen, das zu korrigieren. Und in Matthäus 1, Vers 21 verrät er ihm, welchen Namen dieses Kind tragen sollte. Er sagte, es sollte ihm den Namen Jesus geben, denn er würde sein Volk erlösen von ihren Sünden. Ich weiß nicht, wie gut Sie sich mit Namen auskennen. Der Name Jesus ist dasselbe wie Josua und heißt Gott rettet. Er würde sein Volk retten von ihren Sünden, passt also genau zu diesem Namen Jesus. Ja. Das beliebteste deutsche Weihnachtslied ist Stille Nacht, Heilige Nacht, und da heißt es unter anderem, Christ der Retter ist da. Wobei ich sicher bin, die meisten Leute haben sich noch nie Gedanken gemacht, was das bedeutet. Wovor rettet er? Wovon rettet er? Wofür rettet er? Ja, eine ganz wichtige Frage. Wir sind ja geschaffen nach dem Bild Gottes, also wenn wir fragen, wie Gott aussieht, er sieht so ähnlich aus wie Sie und ich. Aber das ist jetzt äußerlich. Das haben wir behalten, aber wir sind auch nach seinem Wesen geschaffen. Wir sind kreativ, innovativ, eigentlich liebevoll, aber das funktioniert nicht mehr so ganz. Wenn Sie an Weihnachten denken, in vielen Familien ist an Weihnachten dicke Luft. Da fehlt nur ein Funke und dann explodiert der Laden. Oder in anderen ist eben große Traurigkeit auch, weil irgendjemand nicht mehr da ist, mit dem man früher gefeiert hat. Wir entsprechen nicht mehr dem Wesen Gottes und spüren, dass wir alle Fehler machen. Sie kennen den Erich Kästner wahrscheinlich, diesen netten Schreiber, der sagte mal sinngemäß, wenn man unsere Gedanken lesen könnte, dann würden die Leute alle schnell in Geschäfte laufen und sich Mattscheiben kaufen, damit man die nicht mehr erkennt. Zeigt eigentlich nur, dass in unserem Innern ja vieles ungeordnet ist. Ja, wir können also sagen, wir haben Fehler. Es gibt ja diese nette Formulierung, nobody is perfect, my name is nobody, wo einer damit kokettiert, dass er ja nicht vollkommen ist. Ja, was machen wir mit den Fehlern? Die Bibel nennt das natürlich auch Schuld. Im Alten Testament konnte man Fehler bedecken durch Opfer, aber das ist ja eigentlich die Frage aller Religionen. Wie gehen wir mit Schuld um? Die asiatischen Religionen, was haben die für eine Lösung? Die haben dieses Weltgesetz der Vergeltung, Karma. Man muss versuchen, besser zu werden, um entweder ganz auszusteigen oder bei der Rückrunde sozusagen eine bessere Pole Position zu kriegen. Aber ob das funktioniert, ist ja eine ganz andere Frage. Andere Religionen wie der Islam oder vielleicht auch ein falsch verstandenes Christentum sagen, man muss sich eben anstrengen, gute Werke tun, religiöse Leistungen bringen, damit dann am Ende das Positive in der Waagschale mehr Gewicht hat als das Negative und man dann irgendwo angenommen wird. Sie kennen sicher alle dieses nette Lied von einem Herrn Milovic. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Ja, wenn du brav bist, kommt auch der Weihnachtsmann zu dir. Das heißt, Kinder werden an Weihnachten belohnt, weil sie brav sind. Aber das ist natürlich nicht das Ideal, aber leider ganz häufig. Ja, die Bibel geht mit Fehlern anders um. Sie sagt, für Fehler muss Blut fließen, steht im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 22. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung bei Gott. Und deshalb gab es im Alten Testament viele Opfer, die Menschen brachten, damit ihre Sünden bedeckt wurden. Bedeckt heißt nicht vergeben, sondern nur bedeckt. Also sie waren sozusagen für Gott nicht mehr sichtbar. Aber Vergebung kam eigentlich erst durch ein vollkommenes Opfer in die Welt. Denn nur durch ein vollkommenes Opfer, das heißt von jemand, der völlig fehlerfrei ist, könnte sozusagen Vergebung in die Welt kommen, sagt die Bibel. Und ich denke, dass wir die Zusammenhänge nicht immer ganz verstehen, aber die Anwendung ist schön, wenn wir sie kennen. Der erste Hinweis auf diesen kommenden Messias steht ja schon in der Geschichte von dem Sündenfall, wo dieser Schlange gesagt wird, dass ein Sieger kommt, der ihr den Kopf zertritt, aber sie wird ihn in die Ferse stechen. Das heißt, sie werden beide sterben. Aber der erste Hinweis, und da heißt es interessanterweise, der Nachkomme des Weibes würde das tun. Wer die Bibel liest, weiß, dass alle Stammbäume immer auf irgendwelche Männer hinauslaufen. Aber hier ist die Rede von dem Nachkommen des Weibes. Eigentlich schon der erste Hinweis auf eine Jungfrauengeburt als Nachkomme des Weibes. Ja, und dieser Messias, der sein Leben geben würde als ein vollkommenes Opfer und dazu aus der Ewigkeit auf die Erde kommt, ja, der würde sozusagen einen Rettungsschirm aufspannen. Das ist ja ein aktuelles Wort heute. Man versucht also Schulden dadurch zu begleichen, indem man noch mehr Schulden aufnimmt, um dann für andere zu bürgen. Ich bin kein Politiker, habe allerdings natürlich auch meine Meinung. Manchmal ist es ja so, wenn man so einen Schirm aufspannt und der Wind kommt, bläst er einem den Schirm aus der Hand. Der Rettungsschirm Gottes steht in dem Psalm 91, da heißt es, wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt, wer im Schatten des Allmächtigen ruht, der darf sprechen zum Herrn, meine Zuflucht, meine Feste, mein Gott, auf den ich baue. Und das ist ein Schirm, der nicht mit Schulden aufgebaut wird, sondern mit Liebe und Gnade. Ja, die Erlösung durch Jesus zu erklären, ist immer mit Worten auf der einen Seite einfach, auf der anderen Seite auch schwer. Es gibt eine Geschichte, ob sie historisch ist oder erfunden, weiß ich nicht, wo ein Indianerhäuptling spürte, sein Stamm, es bergab geht, die Leute haben das Glücksspiel gefunden und begeben sich da in große Turbulenzen. Und dann verbietet er das, sagt, wer also wieder erwischt wird, kriegt so und so viele zig Peitschen, Hiebe. Und es dauert gar nicht lang, da wird jemand erwischt, das ist seine alte Mutter. Und jetzt ist der ganze Stamm gespannt, was macht er jetzt? Wenn seine Mutter all diese Peitschenhiebe kriegt, wird sie daran sterben. Wenn er sie nicht verurteilt, dann kann er nicht mehr unser Häuptling sein, weil er dann ungerecht ist. Ja, was macht der Häuptling? Ja, er verurteilt seine Mutter zu diesen Peitschenhieben. Und dann geht er hin und lässt er sich selber geben. Das heißt, er hat das Urteil gesprochen, aber die Strafe übernommen. In Jesaja 53 steht Vers 5, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Er ist um unsere Sünden willen durchbohrt. Das ist ja ein modernes Wort, so gepierst, sagt man da so schön. Nur ist das eben keine Dekoration, sondern in dem Fall lebensgefährlich und auch lebensraubend. Ja, und bei dem Schuldschirm ist das Tolle, im Kolosserbrief steht Kapitel 2, Vers 14, der Schuldschein ist zerrissen und ans Kreuz geheftet. Also alles, was in Ihrem Leben schiefgelaufen ist, und das geht sicher eine ganze Menge, oder auch in meinem Leben, was sozusagen alles auf einem Schuldschein Gottes steht, das ist durch den Sühnetod von Jesus zerrissen und ans Kreuz geheftet. Ja, insofern ist auch schön, wenn jemand zum Glauben kommt, wenn er erstmal so eine geistliche Sperrmüllabfuhr macht, sich mal hinsetzt, so einen Zettel schreibt und überlegt, was ist da eigentlich alles schiefgelaufen bei mir? Und dann oben anfängt Herr Jesus, vergib, 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 bis diese ganze Sperrmüllabfuhr erledigt ist. Vergebung da ist. Ja, als Jesus später als Säugling Besuch bekam, waren es ja einmal die Hirten, das heißt, der Himmel öffnete sich, die Tür am Himmel war sozusagen geöffnet. Und später kamen dann diese Könige, wir wissen nicht, wie viele es waren, dass sie über drei Geschenke mitnahmen, reden wir dann immer davon, von diesen drei Königen oder Weißen. Und das sind ja eigentlich Symbolgeschenke, sie brachten mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold ist göttliche Qualität, ja, Jesus kommt aus der Ewigkeit, er ist der Sohn Gottes. Weihrauch brauchen Priester, er ist der Priester, der für Sie und mich auch heute noch eintritt im Gebet. Und Myrrhe, das bekam er, als er am Kreuz hing, das sollte sozusagen ein bisschen die Schmerzen dämpfen. Also ein Hinweis, er ist der Sohn Gottes, er tritt für uns ein, aber er stirbt auch. Ja, finde ich ganz interessant. Als Jesus starb, sagte er 7 Worte am Kreuz. Ich finde es so nett. Ich verehre in Gedanken eine alte Dame, die leider schon lange tot ist. Bertha Isselmann, einige von Ihnen kannten sie. Das war so ein christliches Unikum, die immer das Herz auf der Zunge hatte und immer über Jesus sprach. Und als sie dann mal so mit dem Zug unterwegs war, sie war fast blind, konnte also nur noch die Dinge ahnen, merkte sie, ihr gegenüber saß irgendwie jemand, der hatte da scheint eine Zeitung vor sich und sie fragte ihn, was machen Sie da? Und er sagte, ich löse Kreuzworträtsel. Und da sagte sie, die wahren Kreuzworträtsel löst man nicht auf dem Papier, sondern im Leben. Welches Kreuzwort meinen Sie denn? Vater, es ist vollbracht. Oder vergib Ihnen. Machte also ein Wortspiel daraus und daraus entstand dann ein Gespräch über viele Stunden und nach 4 Wochen schickte dieser Mann ihr eine Postkarte, da stand drauf, ich habe mein persönliches Kreuzworträtsel gelöst. Ja, tolle Aussage. Als Jesus starb, sagte er 7 Worte am Kreuz, 7 Sätze. Und eines davon im Johannesevangelium war, es ist vollbracht. Ja, griechisch heißt das Tetelestai. Und das war eine Formulierung, die man damals unter bezahlte Rechnungen schrieb. Ja, es ist vollbracht. Tetelestai. Heute schreibt man Betrag dankend erhalten. Das heißt, wenn er sagt, es ist vollbracht, ist das nicht nur, ich habe jetzt mein Erlösungswerk sozusagen abgeschlossen, sondern ich habe auch die Rechnung bezahlt. Mit der Hingabe meines Lebens. Und es ist ja schön, wenn die Rechnung bezahlt ist, dann stimmt das ja. Der Schuldschein ist zerrissen und ans Kreuz geheftet. Ja, der Weg ist frei. Wir nennen das Erlösung. Aber viele Leute verwechseln Erlösung mit Errettung. Erlösung heißt nur, der Weg ist frei, der Schuldschein ist zerrissen und ans Kreuz geheftet. Aber ich muss diesen Weg ja noch gehen. Ja, dadurch, dass der Weg da ist, bin ich ja noch längst nicht am Ziel. Und da gibt es im Römer Kapitel 5, Vers 10 einen schönen Vers, da heißt es, dass wir nun erlöst sind durch den Tod seines Sohnes, um wie viel mehr werden wir gerettet durch sein Leben? Das ist eine interessante Frage, was ist ein Christ? Wenn man die Ihnen stellen würde, hätten wir sicher 10 verschiedene Antworten, nehme ich mal an. Selbst wenn man sie Theologen stellen würde, hätte man x verschiedene Antworten. Ja, was ist ein Christ? Das ist eine gute Frage. Eine Antwort steht im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 27. Da ist die Rede von dem Geheimnis, das groß ist. Und der Inhalt des Geheimnisses ist Christus in euch, die Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit. Ein Christ ist ein Mensch, in dem Jesus lebt. Ja, und das unterscheidet Jesus von allen anderen Religionsstiftern. Ja, da gab es ja einen Buddha und einen Mohammed und sicher noch viele andere. Das sind alles historische, bedeutsame Personen. Die sind aber eben historisch geblieben. Während Jesus war auch eine historische Person, dadurch aber, dass er auferstanden ist, ist er nicht nur eine historische Person, sondern auch eine heute lebende Person. Und das ist der Unterschied. Mit dem Buddha kann ich mich nicht unterhalten, auch mit dem Mohammed nicht, aber mit Jesus. Und deshalb kann ich ihn bitten, auch in mir zu leben. Sie kennen dieses schöne Weihnachtslied, ich stehe an deiner Krippen hier, wo dann der Paul Gerhardt singt, oh lass mich doch dein Kripplein sein, komm, komm und leg dich bei mir ein, dich und all deine Freuden. Ja, ich werde gerettet dadurch, dass Christus in mein Leben kommt. Und jetzt wird dieser Vers eigentlich sehr schön doppeldeutig. Als die Zeit erfüllt war, heißt das so, sandte Gott seinen Sohn einmal in die Welt, aber auch in das Leben der Einzelnen. Da gibt's auch eine Zeiterfüllung. Und das ist interessant, der Pascal, Sie kennen diesen Mathematiker, ein katholischer Mathematiker, der sagte, in jedem Menschen ist ein Vakuum, das nur durch Jesus gefüllt werden kann. Und er hat sich dann ja auch für diesen Jesus entschieden und das auch deutlich und öffentlich bekannt. Ja, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist jetzt ganz interessant. Jetzt könnte ich Sie fragen, wann war denn in Ihrem Leben die Zeit erfüllt, dass Gott seinen Sohn in Ihr Leben sandte? Und warum haben Sie ihn überhaupt aufgenommen? Das ist eine interessante Frage, warum Leute Christen werden. Die Antwort ist völlig verschieden. Der eine, weil er auf einer Freizeit war. Der andere, weil er in einer persönlichen Schuldfrage nicht mehr weiterkam. Der andere, weil er Bewahrung erfahren hat. Vielleicht auch jemand, weil er Heilung erfahren hat. Oder weil er plötzlich irgendein Lied, das er gesungen hat, auch kapiert hat, was er da eigentlich singt und das angenommen hat. Ich will 3 Beispiele bringen. Ich war mal auf einer Jugendfreizeit als Sprecher, aber in dem Haus war noch eine andere Gruppe. Und beim Mittagessen saß da ein Mädchen neben mir, so ein Teenager. Und ich interessiere mich immer für Vornamen. Da fragt sie, und, wie heißt du? Sagt sie, ich heiße Annegret. Sagt ich, und, weißt du auch, was das bedeutet? Keine Ahnung. Ja, Grete ist die Abkürzung für Margarete und heißt die Perle auf Griechisch. Und Anne ist die Abkürzung für Anna, Hebräisch heißt Gnade. Also du bist eine begnadete Perle. Und wenn du noch mehr wissen willst, steht über dich eine Geschichte in der Bibel. Es gibt nämlich 10 Himmelsreichsgleichnisse und davon ist eines ein Gleichnis von einer Perle. Ist ein Kaufmann hingegangen und hat Perlen gesucht. Und dann fand er eine, die war so wertvoll, dass er alles, was er hatte, verkauft hat, um diese eine Perle zu kaufen. Ist natürlich wirtschaftlich völlig katastrophal. Ist aber die Frage, wie man das Gleichnis deutet. Die meisten deuten es so, du musst alles hingeben, um zu Gott zu gehören. Ich deute es genau umgedreht. Ich sage, der Kaufmann ist Jesus. Er hat alles, ja, hingegeben, um sie und mich zu erwerben. Ich bin die Perle. Du sagst, du bist die Perle, Und Jesus hat alles gegeben, um dich zu gewinnen. Ja, fand ich sehr schön. Das hat sie an dem Tag kapiert und angenommen. Das heißt, sie hat ihr Leben Jesus anvertraut. War nicht aus unserem Ort, aber ich traf sie später mal in einem anderen Freizeitheim wieder nach ein paar Jahren. Und da war sie immer noch mit diesem Jesus unterwegs. Fand ich sehr schön. Ja, ich denke an ein Ehepaar. Er ist Doktor der Landwirtschaft. Ich kenne den Titel nicht, wie das heißt. War für Deutschland im Ausland tätig als Entwicklungshelfer. Und dann bekam seine Frau einen ganz schlimmen Malaria-Anfall in Afrika. Das nächste Krankenhaus, 80 Kilometer entfernt, es war nachts, 80 Kilometer bei uns, fährt man in vielleicht einer knappen Stunde, aber dort brauchte das viele Stunden. Und sie wussten nicht, ob sie dieses Ziel noch lebend erreicht, weil das eben ein schwerer Angriff war. Und mitten in der Nacht plötzlich sagte einer so dem anderen, tja, weißt du, ich bin gerade dabei, meinen Konfirmandenspruch wieder auszupacken. Und der andere sagte, du, ich auch. Und dann fingen beide so mehr oder minder auf dieser Fahrt an zu beten. Und bis sie am Ziel waren, waren beide gläubig. Sie wurde geheilt, sind dann später gesagt, gut, wir waren jetzt für unser Land unterwegs. Da wir jetzt Jesus kennen, sind wir dann als Missionare unterwegs. Er wurde dann später der Vorsitzende, Personalchef von CFI in Stuttgart, ein Herr da. Ja, fand ich interessant. Also durch eine Krankheit, die nicht zum Tod führte, haben sie beide Jesus entdeckt. Bei uns zu Hause sind wir eigentlich normalerweise immer zwei Pfarrer. War ein junges Ehepaar, die heiraten wollten. Und da er nicht in der Kirche war, hat seine Braut ihn dann zu meinem Kollegen geschickt. Er sollte da doch erstmal eintreten und dann würden sie dann auch heiraten, getraut werden. Gut, der Kollege sprach mit ihm so ein kleines Heftchen durch, ich weiß nicht, wer das kennt, von Campus für Christus, hieß damals die vier geistlichen Gesetze, heute heißt es Gott persönlich kennenlernen. Und dann kam dieser junge Mann nach Hause zu seiner Braut und sagte, weißt du schickst mich zu dem Pfarrer. Wenn es stimmt, was du mir gerade erklärt hast, bist du ja selber kein Christ. Ja, das sind so vier Gesetze. Gott liebt dich, aber die Sünde trennt mich. Jesus starb für mich und ich kann ihn in mein Leben aufnehmen. Das hatte er kapiert und hat nach 4 Wochen etwa sein Leben Jesus anvertraut. Sie haben dann geheiratet, kam anschließend in einen Hausbibelkreis junger Erwachsener und da hat sie ihr Leben auch Jesus irgendwo, ich habe es nicht gemerkt, wie, anvertraut. Sie arbeiten in unserer Gemeinde seit vielen Jahren sehr gut und intensiv mit. Mein Hausbibelkreis machen verschiedene Dinge. Ja, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Dem einen auf einer Freizeit, dem anderen im Busch in der Nacht, dem anderen vor oder nach seiner Hochzeit. Ja, ganz verschieden, wie Gott seinen Sohn sandte. Aber es ist wichtig, dass er ankommt, dass ich weiß, Christus lebt in mir. Meine Einstiegsfrage war ja, was bedeutet Weihnachten für Sie persönlich? Die persönliche Antwort mag verschieden ausfallen, aber wenn ich überlege, was Weihnachten für Sie aus der Sicht Gottes bedeutet, ist die Antwort klar. Gott schenkt Ihnen eine Liebeserklärung, aber jetzt nicht nur mit Worten, sondern mit der Tat, durch die Hingabe seines Lebens. Damals, auf diesem Erlösungsweg, Christ der Retter ist da, aber eben auch dadurch, dass dieser Retter in ihr Leben kam oder kommt. Vielleicht steht das ja noch aus. Und das ist sicher sehr schön. Mit dieser Liebeserklärung ist natürlich die Herausforderung des Glaubens verbunden, ob ich glaube, dass Jesus heute da ist und ich mit ihm unterwegs bin. Wenn das so ist, dann ist Weihnachten kein besonderes Fest, sondern einfach ein Tag mit Jesus, an dem ich unterwegs bin, mich freue, dass er da ist und gespannt bin, was er aus ihrem und aus meinem Leben noch macht. Ja, ich möchte mit einem Gebet schließen. Herr Jesus, hier steht, dass als die Zeit erfüllt war, du gekommen bist. Danke, dass das für die Weltgeschichte gilt. Danke, dass es aber auch für die persönliche Lebensgeschichte gilt. Und dass du uns nicht nur erlöst hast, sondern auch indem du in unser Leben gekommen bist oder kommst, uns auch errettest vor diesem Gerichtszorn Gottes, dass du uns das Geschenk des ewigen Lebens in deiner Person gibst. Segne da jeden von uns im Vertrauen zu dir. Amen. Amen.